Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge, der 18. Folge von Unterwegs zum neuen Leben. Die Geschichten vom letzten Mal sind aus unserer heutigen Sicht Jahrtausende alt. Aber sie passen auch zu unserem Weg, unterwegs zum neuen Leben. Denn für Israel war es damals ein Unterwegssein zu neuem Leben. Und wir können in all dem mit dem inneren Blick auf Jesus Christus so viel auch für uns entdecken. Jesus Christus nämlich, den Gottessohn, der uns frei macht, der uns aus aller unserer Schuld führt, der uns aus seiner Gnade leben lässt, Tag für Tag, der uns führt und uns eine Ruhe schenkt, deren Anwesenheit wir schon jetzt merken. Leben unterwegs. Das Volk Israel hatte ein neues Land gefunden, aber dem Land fehlte noch einiges, genau gesagt zwei Dinge. Wir gehen also ein bisschen weiter. Israel wohnte in seinem neuen Land und das Leben ging weiter. Eine Zeit lang lebten sie einfach so. Einen König hatten sie nicht und das erwies sich aus ihrer Sicht mit der Zeit als ziemlich nachteilig. Ihre Frömmigkeit war mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. Immer wieder wurde deshalb auch ihr anscheinend so herrenloses Land mal von Nachbarvölkern überfallen. Dann beteten die Israeliten viel und hofften auf Hilfe von Gott. Und dann weckte Gott ihnen einen begabten Anführer. Der organisierte Widerstand und siegte. Und nach der Vertreibung der Gegner begann das Ganze wieder von vorn. Der letzte dieser Anführer hieß Samuel. Einer, der schon als kleines Kind in Gottes Diensten war. Als Samuel alt war, kamen die Israeliten und forderten, dass Samuel den Übergang zum Königtum organisieren sollte. Samuel sah das kritisch. Aber es wurde ein König gewählt. Der hatte aber nun kein Heer, keine Hauptstadt, das Volk war arm. Selbst die Eisenschmieden wurden von Fremden kontrolliert. Der erste König mit Namen Saul versuchte sein Bestes, aber mit mäßigem Erfolg. Außerdem zweifelte er an Gott, er zweifelte an Samuel, er zweifelte an sich selbst, er misstraute mit der Zeit allen und jedem. Schon bald wurde Samuel von Gott zur Einsetzung eines neuen Königs aufgefordert. Den hatte sich Gott schon ausgesucht, einen kleinen Jungen namens David. Dieser David stammte aus Bethlehem, einem kleinen Dorf. Samuel salbte David auf Anweisung Gottes zum König über Israel. Und ab dem Tag lief es gut für David. König Saul wusste nichts von Gottes Plan und der Ernennung des David. Saul wurde dennoch auf den David aufmerksam, holte ihn zu sich und erlebte, wie begabt der junge Mann war. Er sah anfangs mit Freuden und später misstrauisch, wie erfolgreich David wurde. Saul ahnte, dass David ihn wohl mal ersetzen würde. Das versuchte Saul zu verhindern, aber ohne Erfolg. Als Saul schließlich in einer Schlacht ums Leben kam, war der Weg frei für David. Nun wurde er also wirklich König. Und die Herzen der Israeliten flogen ihm zu. David wurde ein Kriegskönig. Und sein wichtigster Sieg wurde der über die Stadt Jerusalem. Die lag mitten im Land Israel, aber sie gehörte anderen Leuten. Eigentlich war sie aber eben wie geschaffen als Hauptstadt und Mittelpunkt seines Reiches, weshalb David sie unbedingt haben wollte. Die Eroberung gelang und Jerusalem wurde seine Hauptstadt. Endlich hatte Israel eine Stadt in der Mitte als Hauptstadt. Das war das eine, was Israel noch gefehlt hatte, eine Hauptstadt. Das zweite, was Israel noch fehlte, sollte dann erst David Nachfolger erreichen. David führte danach Kriege gegen die Nachbarn, die Israel lange ausgeplündert hatten. Und David besiegte sie alle. Aber diesem König David, dem alles gelang, stieg der Erfolg dann zu Kopf. Für eine Frau glaubte er, einen Mord begehen zu dürfen. Er konnte sich außerdem nicht entscheiden, welcher seiner Söhne mal Nachfolger werden sollte. Auch der Zusammenhalt zwischen den Stämmen im Reich begann brüchig zu werden. Als David alt war, ergriff schließlich seine Frau die Initiative und organisierte, dass der alte David seinen Sohn Salomo zum Nachfolger einsetzte. König David blieb, was spätere Generationen anbelangt, trotzdem in puncto Königtum immer das Maß aller Dinge. Ihm wurden viele Psalmen, also Lieder, zugeschrieben, die in der Bibel stehen. Und dass Jesus später aus der Nachkommenschaft Davids kam und noch dazu in Bethlehem geboren wurde, das war eine schöne Fügung. Das passte. Das Zweite, was Israel noch fehlte, war ein geistliches Zentrum, ein Tempel. Gott wurde von Israel verehrt, am Sinai und dann in einem Zelt, was die Israeliten mit durch die Wüste trugen. Dieses Zelt gab's immer noch, die sogenannte Stiftshütte. Aber ein Zelt ist kein würdiges Heiligtum für einen großen König mit einem großen Volk und einem großen Land. Und so hätte gerne David schon einen Tempel gebaut, aber Gott wollte das anders. Salomo, der Nachfolger Davids, musste sich zunächst als König durchsetzen. Danach aber war seine Herrschaft friedlich. Sein Hof war prächtig. Er entschloss sich nun in dieser Friedenszeit, Gott endlich einen Tempel zu bauen. Diese Bauarbeiten dauerten. Viele Rohstoffe und auch Handwerkskunst mussten aus dem Ausland importiert werden. Salomo sparte dabei nicht. Und so entstand in Jerusalem auf dem Tempelberg der erste Tempel für unseren Gott. Er war, wenn man so die Maße in heutige Maße übersetzt, eigentlich gar nicht mal so groß. Aber er war kostbar und sehr gut ausgestattet. Und als der Tempel fertig war, kam das Volk in Jerusalem zusammen, um den Tempel einzuweihen. Dass so ein Tempel für Gott eigentlich kein angemessenes Haus sein kann, das wusste Salomo. Er sagte: Dich kann die ganze Welt nicht fassen. Wie sollte es dieser Tempel tun? Und doch betete Salomo auch: Wann immer wir hierher kommen und beten, so wollest du, Gott, uns hören. Hier sollte also der Ort sein, an dem die Leute Gott begegnen sollten, ihn verehren sollten, ihm opfern sollten. Dieser Tempel sollte der geistliche Mittelpunkt des Landes sein, so wie Gott der Mittelpunkt des Volkes sein sollte. So war nun nach vielen Jahren endlich auch Gott im neuen Land angekommen. Der Letzte, der ein Haus bekam, war Gott, aber so war es in Ordnung gewesen. Und dieser Tempel begleitete nunmehr das Volk. Bis heute bauen ja auch wir Gotteshäuser, und es ist genau so wie in Salomos Gebet. Kein irdisches Haus kann ein angemessenes Haus für Gott sein, und doch, so hoffen wir, sind diese Gotteshäuser Orte, wo wir zu Gott beten, ihn loben und Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben können. Solche Orte sind wichtig. Salomo war ein kluger König, auch ein weiser König. Gott hatte Salomo mal einen Wunsch freigegeben. Salomo bat Gott um Weisheit, damit er ein guter König sein kann. Dass Salomo sich ausgerechnet das wünschte, das gefiel Gott sehr. Und Gott erfüllte ihm seinen Wunsch. Salomo galt als weiser König. Einige biblische Weisheitsbücher wurden ihm zugeschrieben. Der Tempel aber blieb sein Hauptwerk. Die Zeit, in der dieser Tempel in Jerusalem stand, wird manchmal auch die Zeit des ersten Tempels oder die Zeit des salomonischen Tempels genannt. Dieser Tempel wurde später immer mal erneuert, eventuell auch umgebaut und renoviert, aber er stand bis ins Jahr 586 vor Christus. In dem Jahr wurde Jerusalem von Babylon erobert und der erste Tempel wurde zerstört. An seiner Stelle wurde später ein zweiter Tempel gebaut, Etwa um 520 oder 515 vor Christus wurde er eingeweiht. Entsprechend dazu spricht man dann von der Zeit des zweiten Tempels. Auch dieser Tempel wurde immer mal wieder umgebaut und renoviert. Der größte dieser Umbauten fand unter dem König Herodes statt. Obwohl das im Grunde fast ein Neubau war, spricht man trotzdem weiterhin vom zweiten Tempel. Der Tempelberg wurde riesig groß, denn im Lauf der Zeit war der Tempel zum Pilgerzentrum geworden. Juden aus den Nachbarländern kamen nach Jerusalem zum Opfern und zum Gebet. Im Tempel war oft viel los. Denn nach wie vor war der Tempel das, was er schon immer sein sollte: das geistliche Herz Israels. Auch Jesus war in diesem Tempel gewesen und auch die ersten Christen Jerusalems gingen noch regelmäßig zum Tempel. Dieser zweite Tempel stand bis zum Jahr 70 nach Christus. Dann wurde Jerusalem von den Römern erobert und der Tempel zerstört. Seither steht der Tempelberg ohne Tempel in Jerusalem. Heute stehen auf dem Berg eine Moschee und der Felsendom, zwei islamische Heiligtümer. Viele Juden aber kommen weiter zur sogenannten Klagemauer, einer Mauer des Tempelberges aus der Zeit des Königs Herodes. Auch wenn von alledem, was ich in den letzten drei Folgen nun erzählt habe, nichts in unserem Glaubensbekenntnis steht, ist es trotzdem sehr wichtig, dass ihr davon wisst. Denn es ist für unseren Glauben ganz genauso wichtig. All das ist ja Teil von Gottes Weg mit uns Menschen. Es ist Teil der Geschichte des Heils, das Gott uns Menschen vorbereitet hat. Nun freue ich mich aber auch darauf, mit euch weitergehen zu können im Glaubensbekenntnis. Die nächste Folge kommt bestimmt und bis dahin seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schuring. Thank you.